Die Welt ist im Wandel.
Internationale Konflikte, digitale Transformation, neue Arbeitswelt.
Nie waren Beirat und Aufsichtsrat dafür wichtiger. Neu gedacht, geben sie Stabilität, sind die Basis für eine gelungene Geschäftsstrategie und setzen Impulse für eine erfolgreiche Entwicklung.
Gremien umdenken.
Dr. Alexander Bode und Stefan Reis sind Unternehmer, Berater, Ideengeber, digitale Visionäre und selbst in verschiedensten Gremien als Aufsichts- und Beirat unterwegs. Sie wissen, ein aktives Gremium bedeutet viel mehr als Kontrolle. Es ist die Grundlage für echte, nachhaltige Veränderung. Mehr Tat als Rat. Unternehmensgremien neu gedacht.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir begrüßen euch zu unserer neuen Folge in dem Podcast, in der wir über die neue Gestaltung des Beirats sprechen wollen. Wir, das sind Alexander Bode und
Stefan Reis bei Mehr Tat als Rat.
Heute geht es darum, wie es denn im Beirat eigentlich aussieht mit der internen Besetzung. Das heißt, macht es Sinn? Inwieweit ist es hilfreich, entweder aus Gesellschafterkreisen, vielleicht in Familienunternehmen oder eben ehemalige leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einen Beirat zu berufen? Und auch dazu haben wir wieder ein tolles Interview, da hören wir mal kurz rein.
Ja, ich meine, man muss ja immer unterscheiden zwischen Gesellschafterebene und dann aber eben der operativen Ebene auch. Und bei uns ist es in gewisser Weise jetzt in der dritten Generation Neuland. Insofern, dass wir Gesellschafter haben werden, die nicht operativ tätig sind. Das gab es vorher nicht. Vorher waren immer alle Gesellschafter bei uns auch operativ tätig. Hat natürlich die Lage etwas verändert und haben somit jetzt aber auch eine Chance, die wir darin sehen, nicht operativ Tätige mit einem Stückweise etwas neutraleren Sichtweise, sagen wir mal, mit in die Gesellschafterversammlung mit reinzukommen und damit so ein bisschen die externe Perspektive mit einzunehmen. Natürlich ist man da auch ein Stück weit biased, weil es ist nun mal Familie. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie werden wir in Zukunft Entscheidungen treffen? Wie können wir Pattsituationen vermeiden, wenn es hart auf hart kommt? Das sind einfach Themen, die muss man von vornherein klar auch definieren. Und in diesem Fall ist es so, dass immer der geschäftsführende Gesellschafter nochmal das finale Wort später haben wird. Aber auch da kann es ja auch mal sein, dass das Ganze auch mal in eine falsche Richtung läuft und wir gewissermaßen ein Eskalationsgremium brauchen. Und da kann das Thema Beirat bei uns in Zukunft ins Spiel kommen.
Wunderbar, ein spannender Auftakt zu diesem Thema interne Besetzung. Und gleich mal eine steile These. Alex, du siehst es doch auch so wie ich, dass in so einem Beirat durchaus mehr familiäre Mitglieder sein können als externe.
Ja, natürlich muss ich dir hier an der Stelle wirklich mal widersprechen, weil ich sage immer, der Beirat ist ja ein Gremium, was genau eben externen Blick reinbringen soll. Und wenn die Familienmitglieder was für ihr Unternehmen klären wollen, dann haben sie doch dafür die Gesellschafterversammlung.
Ja, da muss ich dann wohl meinen Lieblingssatz nehmen, den du auch so magst. Das unterschreibe ich dir. Ich glaube, da besteht hier Einigkeit, dass die familiären Mitglieder im Beirat durchaus was zu suchen haben, das würde ich schon sagen. Also auch ein Vorteil in der internen Besetzung. Die sind mit dem Unternehmen aufgewachsen, die kennen das Unternehmen, die wissen vielleicht auch, wie das Unternehmen tickt, also von der Gründer- oder Führungsidee her. Wie ist so ein Unternehmen in der Gemeinde, im Ort, im Kreis platziert? Was sagen die Freunde, die da direkt vor Ort leben? Das ist, ich glaube, ein guter Punkt. Aber es kommt halt ziemlich schnell auch der Punkt, ist das nicht auch eine Schwäche? Ich sage immer so schön, familiäre Betriebsblindheit. Man liest halt nur noch, dass sie ja, guck mal, ist ja unser Name und so geht das da voran.
Ja, aber fassen wir nochmal zusammen. Wir wollen einen aktiven Beirat. Das ist ja Kern unserer Diskussion. Wir wollen externen Blick, wir wollen Innovation dadurch schaffen, dass wir eben nicht diesen internen Blick haben, den es ja im Unternehmen so oder so gibt. Und deswegen, also ja, wenn man aus welchen Gründen auch immer ein Familienmitglied in den Beirat beruft, dann hat es aber mal mindestens zwei Voraussetzungen. Erstens, dass man im Kompetenzprofil ganz klar dieselben Maßstäbe anlegt wie auch bei einer externen Besetzung. Und zum Zweiten, davon bin ich weiter fest überzeugt, dürfen die Gesellschafter als Mitglieder in einem Beirat nicht die Mehrheit haben, sondern können eine Stimme in dem Beirat sein, aber auf gar keinen Fall die Bestimmenden.
Und wie gesagt, dem Punkt stimme ich voll und ganz zu. Jetzt haben wir ja bei diesem Thema interne Besetzung noch durchaus ein paar weitere Fälle, die wir da angucken müssen. Wir hatten gerade die interne Besetzung aus dem Umfeld, das wäre die Familie. Wir können natürlich genauso darüber reden, dass der langjährige CEO, der langjährige COO oder was weiß ich, in den Beirat wechselt, wo ich sagen würde, das ist eine Frage, die man sehr provokant stellen kann. Also da kann man ja sofort eine Antwort sagen, nein. Und da sage ich, aber was ist denn, wenn das genau eine Chance ist? Also der, wir nehmen dann einen jungen Geschäftsführer, vielleicht am besten noch Enkelsohn vom ehemaligen Unternehmer, und der wächst da rein, der braucht vielleicht genau diese Erfahrung irgendwie an seiner Seite. Da könnte ich mir einen CEO sehr gut im Beirat vorstellen, aber den CEO in allen Fällen direkt als Idealbesetzung für den Beirat zu sehen, ist klar von mir abgelehnt.
Also man muss sich das ja schon differenziert betrachten. Die Vorteile des Wissens um das Geschäft und auch dessen, was letztendlich das Unternehmen weiterbringt, gehen wir immer mal von aus, dass es ein erfolgreicher Geschäftsführer war, sonst wäre er nicht so lange im Amt gewesen. Die sind natürlich auf der Hand. Auf der anderen Seite haben wir hier auch Betriebsblindheit. Wir haben immer das Problem, dass man vielleicht versucht, sogar Fehler, die man irgendwie gemacht hat in der Vergangenheit, die man jetzt erkennt, versucht dadurch zu heilen, dass man Entscheidungen trifft, die aber für die Zukunftsausrichtung des Unternehmens nicht perfekt sind.
Und du meinst dann einfach nur eine Verständnisfrage, dass der Ex-CEO eine Fehlentscheidung, die er davor getroffen hat, jetzt billigt oder also?
Ja, er versucht sie zu heilen, indem er eben versucht, Entscheidungen in dem Beirat voranzutreiben, die diesen Fehler nicht offensichtlich werden lassen oder die diesen Fehler versuchen auszumerzen, die aber für die Gesamtausrichtung des Unternehmens nicht gut sind. Also mal ein konkretes Beispiel zu machen, man hat entschieden, in einen Bereich zu investieren. Das läuft jetzt, sage ich mal, eher schleppend als gut. Und als Beirat sagt man aber nein, das ist weiter ein wichtiges Thema, wir müssen da drin bleiben, und man verliert den objektiven Blick auf das Thema, wenn es eben keinen Beitrag zur Rendite liefert, wenn es eben ein versteckter Kostenbringer ist, der eher dafür sorgt, dass das zulasten von Ressourcen geht, dann hält man trotzdem aber daran fest, weil man hat ja früher als Verantwortlicher natürlich diese Entscheidung mit Macht vertreten und war davon überzeugt.
Aber ist Kontinuität nicht vielleicht auch gerade eine Stärke? Also ich meine, dieser Ex-CEO hätte ja dann eine von 3 Stimmen oder eine von 5 Stimmen in so einem entscheidungsstarken Beirat, wie wir ihn befördern. Wenn er es jetzt vollkommen an den Haaren herbeizieht, sage ich jetzt mal platt, würde er ja komplett überstimmt werden. Weiß nicht, wer das.
Ja, aber immer dran denken. Ich meine, wir haben ja immer noch die Geschäftsführung, die neue, in ihrer operativen Verantwortung und Haftung. Die müssen am Ende des Tages ja die Entscheidungen vorbereiten und treffen. Der Beirat soll ja genau der sein, der bestehende Muster immer wieder kritisch hinterfragt, der bestehende Handlungsweisen immer wieder auch durch neue Aspekte, durch neue Erkenntnisse versucht, eben zu hinterfragen und damit mit der Geschäftsführung auch in diesen Diskurs kommt. Also Diskurs im positiven Sinne, ja, dass man sich offen gegenübertritt, dass man die Argumente austauscht und bewusst eben Themen reinnimmt, die nicht sich aus dem Alltäglichen heraus ergeben oder aus dem bisherigen Geschäftsmodell.
Ich mache jetzt noch einen weiteren Punkt, der gegen einen Ex-CEO im Beirat spricht, gerade wenn sich ein Beirat da wirklich aktiv einbringt und auch im Unternehmen präsent ist, was aus meiner Sicht sein sollte, ohne die Geschäftsführung zu untergraben. Wenn jemand 20 Jahre Vorgesetzter von leitenden und wichtigen Angestellten war, der wechselt aus dieser vorgesetzten Rolle raus in den Beirat, dann haben wir natürlich für diese Leute, die da treu und loyal viel mit diesem Ex-CEO zusammengearbeitet haben, irgendein Orientierungsproblem. Da kommt jetzt ein neuer Chef, mit dem muss man sich logischerweise erstmal ja nicht anfreunden, aber warm werden. Und dann gibt's den anderen noch, geht man dann gleich beim ersten Diskurs zu einer anderen Stelle. Und der Mitarbeiter hat ja das Problem, vielleicht auch, wenn dann der Ex-CEO mit seiner neuen Rolle im Beirat, er ist halt nicht mehr der operativ Verantwortliche, der Herr im Unternehmen, wenn der dann sagt, okay, aber das müssten wir doch so machen und runter zum Mitarbeiter geht, dann kann ich aus eigener Erfahrung, wie du auch weißt, sagen, dass das echt eine schwierige Situation ist und dass die auch in keinster Weise für den Mitarbeiter einfach ist, aber auch für den Ex-CEO nicht, weil er hängt natürlich, das muss man wieder positiv hervorrufen, er hat sich ja identifiziert mit dem Unternehmen, sonst wäre er nicht so lange dabei.
Ja klar, also da ist erstmal unabhängig davon, ob er jetzt wirklich aus der Familie kommt und vielleicht sogar das Unternehmen gegründet hat. Das ist ja die an dem Fall dann denkbar schwierigste Situation, was die Identifikation mit dem Unternehmen anbetrifft. Oder eben jemand, der 10, 15, vielleicht 20 Jahre das Unternehmen begleitet hat und aufgebaut hat. Also wir haben immer das Potenzial, hier einen Konflikt reinzuholen. Selbst wenn es alle Beteiligten gut meinen, ist es wirklich so, Organisationen, so habe ich es irgendwann mal in der BWL im ersten Semester gelernt.
Das ist aber eine Weile her bei dir.
Naja, komm. Organisationen sind menschliche Gebilde, das heißt, wir haben es mit sozialen Strukturen zu tun und natürlich ist es klar, wenn jemand 15 Jahre zu diesem Menschen gegangen ist, um seine beruflichen Themen mit ihm zu besprechen, dass er dann, auch wenn er in einer anderen Funktion immer noch in dem Unternehmen rumspringt, halt hier als Anlaufstelle dient.
Mehr Tat als Rat. Unternehmensgremien neu gedacht.
Ja, und jetzt dürfen wir vielleicht da zur Bestärkung wieder bei deinen beruflichen Themen. In den Unternehmen, die wir vor Augen haben für so ein Thema, da reden wir ja eventuell sogar über Beziehungen, die nicht nur das berufliche Leben umfassen, wo der Mitarbeiter erzählt hat. Also gerade wenn man kleinere oder mittelständische Unternehmen nimmt, wo die Verbundenheit vielleicht doch nochmal einen Ticken anders ist als in einem großen Konzern, dass dann vielleicht auch nochmal über private Themen gesprochen wurde und damit eine ganz andere Verbindung ist, schärft das Risiko natürlich extrem.
Genau, und die Vorteile, wie zum Beispiel, dass ja keine Einarbeitung oder so benötigen würde, das sehe ich persönlich wirklich als Nachteil, weil ich finde immer eine Einarbeitung in so ein Thema wahnsinnig spannend, weil man einfach nochmal auf so viele neue Aspekte stößt.
Und schaut es halt rundum an.
Weil ja, was so viele Chancen auch beinhaltet. Und ich bin ja an der Stelle wirklich immer ein Chancenseher, der sagt, jede Chance hat das Potenzial, das Unternehmen voranzubringen. Und wenn einer keine Einarbeitung benötigt, dann ist es für mich immer ein schlechtes Zeichen. Gerade in so einer Funktion als Beirat.
Ja gut, aber es muss man jetzt auch schon sagen, also das haben wir ja auch schon hier jetzt wieder abgewogen, Vor- und Nachteile gibt es ja wohl. Es hat natürlich eine gewisse Kontinuität gegenüber gegenüber den Lieferanten, vielleicht auch starken Partnern aus der Region. Ob der Vorteil allerdings in einer volatilen Welt, wie sie heute nun mal ist, mit vielen Krisen, ich meine, das hatten wir auch schon in einer der vorangegangenen Folgen, da ist es natürlich kritisch zu hinterfragen, wie weit Kontinuität an dieser Stelle nur Vorteil ist und nicht vielleicht auch Nachteil.
Also ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, wenn du den ehemaligen leitenden Angestellten oder leitenden Mitarbeiter einbinden willst, dann gib ihm im Zweifel einen Beratervertrag oder der soll den Nachfolger noch coachen oder was auch immer, aber gib ihm keine Funktion, die ihm eine Sichtbarkeit oder eine Funktion verleiht, die über explizite vertragliche Konstellationen hinausgeht, weil aus meiner Sicht immer schwierig. Es mag in ganz wenigen Einzelfällen Konstellationen geben, wo das Sinn macht, aber für das, was wir eigentlich wollen, ein Beirat, der das Unternehmen wirklich im positiven Sinne überhäuft mit neuen Impulsen, mit Dingen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, in der Herausforderung, auch in 10 Jahren noch top aufgestellt zu sein, da spielt, glaube ich, der ehemalige CEO des Unternehmens oder der ehemalige Geschäftsleitungsmitglied keine so positive Rolle. Die Frage, die wir jetzt nochmal diskutieren müssen, wie sieht es mit Familiengesellschaften aus?
Ich würde einfach den Punkt von davor nochmal machen, das mit dem Beratervertrag ist eine gute Idee, hat aber auch seine Tücken. Also das wissen wir, ich glaube, beide, dass da viel Risiko drin steht. Aber ich wollte es mal zusammenfassend sagen. Wir haben eigentlich gesagt, wenn wir unsere Diskussion ein bisschen Revue passieren lassen, Ex-CEO im Beirat oder Führungskraft im Beirat, schwierig. Wir haben gesagt, bei den Familienmitgliedern, gleiches Anforderungsprofil wie an Externe, auf jeden Fall in der Minderheit, in der Anzahl im Gremium. Jetzt hätte man ja noch eine Frage, die man so bei mittelständischen Unternehmen sehr häufig antrifft, dass es gewisse Schlüsselpersonen gibt, die vielleicht nicht mal Führungskraft sind, sondern einfach das von Anfang an mitbegleitet haben, ein Produkt erfunden haben, die Markteinführung von einem Produkt mitgemacht haben oder der Ideengeber waren, die aber nicht Führungskraft waren. Ändert das deine Beurteilung, ob die was in einem Beirat zu tun haben? Sind die dafür überhaupt geeignet?
Also das würde ich mal nach allem, was wir bisher diskutiert haben, wir hatten in der letzten Folge auch über das Thema der Fähigkeit zur Analyse, schnelle Auffassungsgabe, auch für neue Sachverhalte gesprochen. Jemand, der so ein Fachexperte ist, von mir aus Ingenieur, der für ein bestimmtes Produkt steht, ist aus meiner Sicht nicht die Person, die wir im Beirat brauchen. Das ist ein super Experte, ein ganz toller Mensch vielleicht auch, der es geschafft hat, was aufzubauen, aber er ist doch sehr stark auf sein Thema, auf sein Produkt fokussiert. Auch solche Personen kann man einbinden, kann man im Unternehmen irgendwie sinnvoll lösen, aber der Beirat, wie wir ihn wollen, als strategisches Instrument, als aktiven Begleiter, da ist er wahrscheinlich nicht die geeignete Person, weil sonst hätte er ja früher eher in eine leitende Position auch im Unternehmen gehen können und dort operativ das Ganze voranbringen. Aber in dem Unternehmen, in dem er das Produkt entwickelt hat, wahrscheinlich nicht. Vielleicht in einem anderen Unternehmen im Beirat.
Das mag sein, ja.
Kann auf jeden Fall sein. Aber ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass es im eigenen Unternehmen nicht die geeignete Person ist.
Was macht unser Interviewgast eigentlich von heute, Alex?
Genau, da haben wir diese Fragestellung nochmal vertieft. Ich freue mich auf das Interview.
Mehr Tat als Rat. Das Interview.
Einen wunderschönen guten Tag alle zusammen. Wir haben heute mal wieder einen spannenden Interviewgast. Diesmal Dennis Pütz. Dennis Pütz ist Nachfolger im eigenen Familienunternehmen. 70 Mann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir freuen uns, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Dennis. Magst du gleich mal starten und 2, 3 Sätze über dich sagen und über euer Unternehmen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier sein zu dürfen und ein bisschen was rund um das Thema Familienunternehmen und Beirat berichten zu können. Zu meiner Person, ich bin in der dritten Generation unseres Familienunternehmens Pütz GmbH und Co. Folien KG, kurz Pütz Folien. Wir sind Spezialisten im Bereich der Folienkonfektionierung. Wie kann man sich das ganz grob vorstellen? Wir schneiden Folien von führenden Herstellern weltweit. Das heißt, wir sind nicht in der Herstellung von Folien. Wir kaufen Folien in Form von großen Rollen ein und konfektionieren die wieder in kleinere Rollen oder Formatware, wie ein Blatt Papier kann man sich das vorstellen, oder stanzen dann letztendlich auch noch gewisse Formen daraus. Und diese Folien, die beliefern wir in die große, weite Welt hinaus. Wir haben Kunden weltweit und bedienen dabei rund 21 verschiedene Branchen mit über 250 verschiedenen Anwendungen. Um mal beispielhaft was zu geben, im medizinischen Bereich Diabetes-Teststreifen haben sogenannte Trägerfolie, wo dann letztendlich der Folienzuschnitt von uns dann auch kommt. Also höchst anspruchsvolle Anwendung bis hin aber auch mal zu einer klassischen Verpackungsfolie, die wir dann auch beliefern. Und wir machen natürlich nie das Endprodukt, das machen unsere Kunden, sondern wir liefern letztendlich die Folie. Ja, Teil zu mir, ich bin seit 4,5 Jahren fest im Familienunternehmen, war vorher in der Beratung, bin Wirtschaftswissenschaftler und habe mich noch im Master ein Stück weit spezialisiert und ja, treibe Themen voran in der Unternehmensentwicklung, strategische Themen bis hin zu Prozessoptimierung, Digitalisierung, KI, sind wir ganz groß dabei, das in Unternehmen auszurollen und freue mich auf alles, was kommt. Das liegen spannende Jahre vor uns.
Ganz lieben Dank für den spannenden Einblick in dein Unternehmen. Jetzt hast du ja gesagt, ihr seid dabei, gerade auf die nächste Generation das Unternehmen zu übertragen. Macht ihr das alles intern oder habt ihr da auch schon so externe Unterstützung und jemand, der euch berät?
Ja, wir haben letztendlich zwei große Transformationsprozesse. Das eine ist die strategischen Themen, die ich eben schon mal genannt habe, wo wir uns auch externe Partner dazugeholt haben, aber nicht die ganz klassischen großen Häuser, die man so kennt, sondern wirklich jemanden, der auf das Thema Zukunftsfreude ausgelegt ist. Steht alles unter dem Motto Zukunftsfreude und wo wir einfach zusammen mal kritisch unser gesamtes Geschäftsmodell und alles, was dazugehört, beleuchtet haben. Und das war sehr, sehr gut, da einfach auch mal so ein Stück weit eine externe Perspektive mit reinzubringen. Überlegungen, die man vielleicht einfach dadurch, dass man ein Stück weit biased ist, nicht immer auf dem Schirm hat. Und so wirklich geguckt haben, was ist noch Stand heute gut so, wie es ist? Warum war es auch nur vielleicht in der Vergangenheit erfolgreich? Müssen wir aber gewisserweise neu denken. Auf welche zukünftigen Geschäftsmodelle müssen wir setzen? Welche Annahmen treffen wir? Welche äußeren Einflüsse kommen und so weiter? So dass wir die Strategie auf 10 Jahre ausgelegt haben, Strategie 2035. um da im Prinzip zukünftig uns aufzustellen. Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess gewesen, den wir jetzt kürzlich ausgerollt haben. Jetzt gehen wir da tief in die Organisation hinein, weil wir natürlich da alle mitnehmen wollen auf diesem Weg. Das soll natürlich nicht nur ein theoretisches Konstrukt sein, was ausgerollt wird, sondern am Ende des Tages soll das jeder mittragen und jede einzelne Person sowie jede Abteilung muss wissen, was kann ich dazu beitragen. Das ist der eine Punkt. Und das andere, was du angesprochen hast, ist das Thema der Familiennachfolge. Das läuft parallel bereits seit 1,5 Jahren. Auch da haben wir uns externe Unterstützung geholt, weil wir das ganz wichtig erachten, da auch jemand extern Neutralen mit im Boot zu haben. Denn Familiennachfolge kann ein höchst emotionaler Prozess sein. Wir haben leider auch in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht in der zweiten Generation, woraus wir jetzt wirklich lernen wollen und gewisse Dinge einfach neu aufstellen. Und da hilft es uns extrem, uns von Workshop zu Workshop eben gewisse Themen vorzunehmen auf Gesellschafterebene, auf Geschäftsführungsebene und so weiter. Alles, was eben dazugehört. Ich meine, Familiennachfolge ist ja die Besonderheit. Man hat das Unternehmen, man hat die Familie und man hat das Eigentum. Und das muss alles im Einklang miteinander sein, weil sonst wird irgendwas in Schieflage geraten. Also auch da ein sehr, sehr spannender Prozess, der noch voll im Gange ist.
Jetzt hast du schon von diesen drei Säulen gesprochen. Da täte es ja ganz gut, glaube ich, wenn man irgendwie eine neutrale Instanz da einzieht. Habt ihr da Gedanken euch drüber gemacht schon? Und gibt es da erste Ansätze oder ist es jetzt Neuland?
Ja, ich meine, man muss ja immer unterscheiden zwischen Gesellschafterebene und dann aber eben der operativen Ebene auch. Und bei uns ist es in gewisser Weise jetzt in der dritten Generation Neuland. Insofern, dass wir Gesellschafter haben werden, die nicht operativ tätig sind. Das gab es vorher nicht. Vorher waren immer alle Gesellschafter bei uns auch operativ tätig. Hat natürlich die Lage etwas verändert. Und haben somit jetzt aber auch eine Chance, die wir darin sehen, nicht operativ Tätige mit einem Stückweise etwas neutraleren Sichtweise, sagen wir mal, mit in die Gesellschafterversammlung mit reinzukommen und damit so ein bisschen die externe Perspektive mit einzunehmen. Natürlich ist man da auch ein Stück weit biased, weil es ist nun mal Familie. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie werden wir in Zukunft Entscheidungen treffen? Wie können wir Pattsituationen vermeiden, wenn es hart auf hart kommt? Das sind einfach Themen, die muss man von vornherein klar auch definieren. Und in diesem Fall ist es so, dass immer der geschäftsführende Gesellschafter nochmal das finale Wort später haben wird. Aber auch da kann es ja auch mal sein, dass das Ganze auch mal in eine falsche Richtung läuft und wir gewissermaßen ein Eskalationsgremium brauchen. Und da kann das Thema Beirat bei uns in Zukunft ins Spiel kommen. Wir hatten das bislang noch nicht. Wir wollen es aber in der Form machen, dass wir da ein Stück weit Chancen haben, nochmal eine externe Perspektive mit reinzunehmen, um bei ganz kritischen Entscheidungen dann uns da Unterstützung zu holen.
Jetzt ist ja die Frage, ich meine, du hast ja gesagt, du warst selbst in der Beratung. Kannst du vielleicht noch mal einen Satz dazu sagen? Du bist ja dann in das Unternehmen reingekommen, du hast dann selbst ja erstmal eine externe Perspektive mitgebracht, was man da so sieht. Also ich kenne es ja aus eigener Erfahrung, man wird in einem Unternehmen groß, man hat am Anfang sieht man ja noch nicht viele Dinge, die vielleicht auch verbesserungswürdig sind und dann kommt man nach irgendeiner Schleife zurück und auf einmal sieht man ganz viele Dinge.
Ja, absolut. Das war das super Spannende und aber auch immer die Challenge, egal ob wir jetzt jemanden neu einstellen auf einer gewissen Position oder ob es jetzt tatsächlich die interne Familiennachfolge ist. Natürlich hatte ich da einen gewissen Wissensvorsprung zu jemandem, der jetzt neu bei uns als externer Mitarbeiter kommt. Aber für mich waren ganz viele Dinge auch neu. Und ich hatte ganz viele Ideen, die ich schon direkt mitgebracht habe. Da ist aber immer das ganz Wichtige, erstmal den Status quo verstehen zu wollen und verstehen zu müssen. Ich meine, wir sind jetzt seit über 65 Jahren erfolgreich am Markt und das kommt ja nicht von irgendwo her. Das heißt, es ist vieles gut gelaufen. Aber wir leben in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit, wo ein gewisses Umdenken auch stattfinden muss in gewissen Bereichen. Und das war einfach diese Riesenchance, mit mir als externer Perspektive dann in Anführungsstrichen gewisse Prozesse einfach mal neu zu durchdenken und gewisse neue Ideen mit reinzubringen, die auch, ich glaube, relativ guten Anklang gefunden hat. Das ist, glaube ich, immer die Art und Weise, wie bringt man das rein und nimmt man die Leute mit oder will man direkt was überstülpen, macht sich der alte Nachfolger dann auch direkt sehr unbeliebt. Das sollte man auf keinen Fall machen. Aber es bietet halt einfach die Chance. Und ich meine, mein Vater und meine Tante, die aktuell in der Geschäftsführung sind, die haben über 30 Jahre lang jetzt Erfahrung in Familienunternehmen. Und man ist dann natürlich ohne dass ich das jetzt werten möchte, das ist ein ganz natürlicher Prozess, ist man dann ein Stück weit eingefahren, auch in gewissen Bereichen. Die haben sich zwar immer wieder auch neu erfunden und das ist super, dass sie auch jetzt gerade in dieser Zeit, die wir jetzt durchmachen, die Transformation, die wir durchmachen, sehr, sehr offen dem allen gegenüberstehen und sich da auch nochmal komplett verändern. Aber nach 30 Jahren ist man auch ein Stück weit eingefahren.
Könntest du sagen, dass quasi alle bestehenden Gesellschafter und künftigen Gesellschafter so ein bisschen den Mehrwert von externer Sicht, externem Sparring, wenn man das so nennen kann, schon sehen und fühlen konnten und auch akzeptieren, also dass da ein Wandel stattfindet über diesen Generationenwechsel?
Absolut. Also, als ich das angebracht habe, mit einer Beratung zusammenzuarbeiten, für unsere Strategie, das wurde erstmal kritisch gesehen, sage ich ganz offen. Weil natürlich hat man dann so die ganz klassischen Berater, die einem jede Menge Excel-Tabellen schicken im Kopf und am Ende kommt noch bei raus, man muss Stellen abbauen, das ist jetzt mal überspitzt gesagt. Aber darum geht es nicht. Es ging vor allen Dingen um einen Sparring-Partner zu haben, eine externe Perspektive, mal mit der großen, weiten Erfahrung zum Thema Strategie und was es braucht an Veränderung und die Prozesse und alles, was dazugehört. Und die sich dann versuchen, ein Stück weit mal in uns hineinzuversetzen. Und das einfach wirklich über einen gewissen Zeitraum hinweg. Das lief jetzt ein gutes Dreivierteljahr und geht auch noch weiter, sodass wir einfach da gegenseitig total von profitieren konnten, diese Expertise mit aufzusaugen und letztendlich bei uns dann auch anzunehmen. Und letztendlich, um die Frage final zu beantworten, ja, das war ein Riesenmehrwert und dem wurde jetzt im Nachhinein auch oder während des Prozesses schon sehr offen gegenübergestanden und man hat den absoluten Mehrwert darin gesehen.
Das heißt, mit dieser Erfahrung, da zielt ja, glaube ich, so die Frage auch ab, ist jetzt die Beiratsgründung nur noch eine Frage der Zeit oder gibt es da auch weiterhin Widerstände zu sagen, wir brauchen jetzt kein extra Gremium, weil wir haben ja unsere Gesellschafterversammlung und wir haben ja unseren Anwalt und Wirtschaftsprüfer, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten, das wird ja reichen.
Ich sage mal so, die Entscheidung, dass wir einen Beirat zu Rate ziehen für diese Eskalationsstufe, die ich eben beschrieben habe, die Entscheidung steht. Das werden wir machen. Inwieweit dieser Beirat zusätzliche Sparring-Partner-Funktionen auch noch einnehmen wird, da sind wir gerade noch in der Diskussion. Für mich hat das gewisse Vor- und gewisse Nachteile. Vorteile liegen ein Stück weit auf der Hand, das, was wir eben einfach auch besprochen haben. Und da kommt es aber für mich auch ganz klar auf die Besetzung drauf an. Was haben die Beiratsmitglieder auch für einen Background? Und ich denke, da muss man auch relativ strategisch dran gehen, um zu überlegen, was braucht es für uns als Unternehmen an externer Perspektive, die für uns auch gewinnbringend ist? Welche Funktionen, Positionen haben wir sehr, sehr gut intern besetzt und da ist ein tiefes Know-how da? Welches wäre aber sinnvoll, vielleicht durch ein Beiratsmitglied auch noch mit externer Expertise ein Stück weit mehr ins Unternehmen reinzuholen? Wenn es nämlich da um kritische Entscheidungen geht oder tiefes Know-how, was man eben braucht, kann man eben darauf zurückgreifen. Und das ist für mich dann wirklich eine strategische Entscheidung. Macht das Sinn, danach den Beirat auch auszurichten? Und das hängt natürlich ein Stück weit davon ab, wie unsere Nachfolge am Ende des Tages auch noch final aussehen wird. Es steht noch nicht ganz fest, wie viele Familienmitglieder tatsächlich auch wirklich bei uns im Unternehmen auch tätig sein werden. Und danach werden wir das ein Stück weit ausrichten. Was ich so ein Stück weit, aber da fehlen mir dann auch Erfahrungswerte dann auch ehrlicherweise, ein bisschen als Gefahr sehe, wenn man halt ein festes Gremium hat, mit dem man sich dann auch berät. Erstens, es kostet Geld, das ist einfach auch nicht zu unterschätzen. Das muss man halt eben auch stemmen können. Und das Zweite ist, werden wir dadurch ein Stück weit bürokratischer und hemmt uns das in schnellen Entscheidungen. Das ist so auch etwas, da fehlen mir aber so ein Stück weit die Erfahrungswerte. Wie geht man da vor? Weil wir sind ein Familienunternehmen, wir haben kurze Entscheidungswege und wir wollen schnell das Ganze vorantreiben. Und da will ich mich nicht immer wieder beraten müssen, erst bevor wir dann eine grundlegende Entscheidung treffen. Aber da gibt es mit Sicherheit Ansätze, wie man das ein Stück weit auch effizient gestalten kann.
Ich glaube, diesen Vorteil eines Familienunternehmens, den sollte man nicht aus den Augen verlieren. Ich sage jetzt mal, die Schnellen fressen die Langsamen und nicht die Großen, die Kleinen. Ist ja so ein Standardspruch, wenn wir das Phrasenschwein jetzt hier aufstellen wollen. Aber das muss natürlich erhalten bleiben. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Risikoabsicherung. So sehe ich das ein bisschen. Es kostet Geld, bringt es den Mehrwert? Ich glaube schon, was das Thema Expertise und Besetzung anbelangt, da haben wir sehr ausführliche Diskussionen schon geleitet und da bin ich genau bei dir. Es bringt jetzt nichts, einfach die Kenntnis der Geschäftsführung zu vertiefen. Also wenn nicht ihr aus der operativen Geschäftsführung ihr kennt den Markt, den brauche ich da im Zweifel nicht widerspiegeln, außer ich habe sehr spezielle Situationen in der Nachfolge. Und insofern sehr spannend, wenn man mal auf euer Geschäftsmodell schaut und euer Geschäft, wo dann quasi so Punkte liegen können. Also du hast gesagt, ihr seid relativ international aufgestellt, da weiß ich nicht, inwieweit da eure Expertise vielleicht versteckt werden kann. Was sind aus deiner Sicht Fragen, mit denen du quasi an so einen Beirat herantreten würdest, wo du sagst, in der Situation wäre es wirklich gut, jemanden zu haben. Der Vorteil vom Beirat im Vergleich zum Berater ist meiner Meinung nach, der kennt das Unternehmen ein bisschen, da einfach einen Spiegel zu haben.
Also ein Thema, was mir direkt einfällt, wir wollen zusätzlich zu unserem Kerngeschäft, was ja die Folienkonfektionierung ist, wollen wir weitere Geschäftsmodelle an Land ziehen. Kann ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber es geht auch in die Recycling-Richtung. Und das hätte auch internationale Auswirkungen, wo ich mir da sehr, sehr gut vorstellen könnte, weil wir einfach diese Erfahrung nicht aus dem Unternehmen mitbringen. Wir sind seit jeher einfach wirklich nur in Taunstein gewesen vom Standort her und haben nirgendwo anders noch irgendeinen Standort gehabt oder irgendeine Vertretung. Wir haben gewisse Partner, Sales-Partner, mit denen wir auch international auch zusammenarbeiten. Aber wenn wir wachsen wollen, wir wollen wachsen, vielleicht ist irgendwann das Thema Auslandsstandort zusätzlich auch ein Thema und da fehlt uns definitiv Expertise und danach würde ich das ein Stück weit auch ausrichten wollen.
Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich meine, der Stefan hat es schon gesagt, wir haben im Podcast schon viele Diskussionen dazu geführt, auch wie man den Beirat ordentlich besetzt. Und ganz wichtig, so ein Beirat ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ne? Das heißt, man passt es auch immer ein bisschen an die jeweiligen Herausforderungen. Also wenn jetzt euer Beispiel mit Ausland besteht, dann macht Sinn jetzt vielleicht dafür, jemanden in den Beirat zu berufen, aber vielleicht wird er in 3 Jahren in der Form nicht mehr benötigt, dann ändert man das auch. Und man legt natürlich auch klar fest, ich glaube, ein Beirat sollte niemals als Entscheidergremium missverstanden werden. Das heißt ja eben Beirat, wobei wir natürlich hier schon in unserem Podcast, das betone ich auch gern nochmal, ein sehr aktives Verständnis haben. Eben keine Runde, die sich 2-mal im Jahr zum Kaffee trinken trifft, sondern die wirklich auch arbeitet für das Unternehmen. Ich kenne Beiratsbesetzungen, die machen 1-mal im Monat eine Sitzung und treffen sich an allen Standorten 1-mal im Jahr physisch für Strategiethemen. Die gucken also selbst auch ins Unternehmen rein. Ich glaube, da kann man ziemlich viel gestalten und man muss ja auch nicht gleich mit dem vollen Programm anfangen, sondern kann das auch so entwickeln. Also ich denke, da habt ihr sicherlich, tut dir gut daran, gerade jetzt vor dem von dir beschriebenen Szenario drüber nachzudenken. Was mich aber interessieren würde, du bist ja jetzt als junger Nachfolger Next Generation auch ganz gut vernetzt mit Leuten in ähnlicher Situation. Ist das ein Thema, was bei euch auch diskutiert wird? Weil ich meine, die Probleme der Nachfolger sind ja dann doch auf einer bestimmten Ebene überall mehr oder weniger vergleichbar. Also wie geht man mit vielleicht auch so einem Gremium um, was man dann auch schon in Richtung Nachfolge auch gestalten kann, was einem vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle gegenüber den Gründern oder bisherigen Inhabern den Rücken auch stärkt. Also sind das auch Diskussionen, die da zum Teil geführt werden?
Ja, also klar, ich kenne einige aus meinem Netzwerk, die arbeiten im Beirat auch zusammen. Wie du eben sagst, das vom Intervall her. Ich kenne jetzt zum Beispiel jemanden, die treffen sich einmal im Quartal und gehen da eben die strategischen Themen gemeinschaftlich durch. Aber um das Beispiel nochmal aufzugreifen, das Finanzielle, da haben wir kurz die Ohren geschlackert, als ich gehört habe, was dann da an Summen bezahlt werden. Das ist, ja, man muss den Mehrwert dann natürlich den Kosten gegenüberstellen, aber das ist schon auch eine Hausnummer. Also das muss man sich einfach wirklich auch leisten können. Das muss man einfach ganz klar dazu sagen. Mit Sicherheit ist das vielleicht nicht immer so und es kommt bestimmt auch auf die Besetzung drauf an. Das ist dann immer abzuwägen. Was ich da einfach auch ein Stück weit als Chance drin sehe, ich meine, als junger Nachfolger, gerade wie es bei uns auch ist, und da kenne ich ganz, ganz viele, die in der Situation sind, hat man natürlich so ein Stück weit die Challenge, man folgt nach von jemandem, der jetzt über 30 Jahre Expertise in dem Unternehmen aufgebaut hat und muss in der Kürze der Zeit versuchen, diese Tätigkeit zu übernehmen. Und natürlich gibt es eine gewisse Einarbeitungsphase, wenn man Glück hat. Es gibt aber auch ja Situationen, wo man direkt ins kalte Wasser geschmissen wird. Also das sind alles Faktoren, die da natürlich mit reinspielen können. Und ich denke, da birgt es einfach die Chance, dass man das, was man vielleicht jetzt nicht direkt selbst abdecken kann, auch ein Stück weit von außen sich reinholt als Sparringpartner. Das ist absolut der Vorteil, den ich darin sehen würde, um letztendlich nicht alleine das Ganze auch durchstehen zu müssen. Durchstehen hört sich so negativ an, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, wo das mit dem Ohrensteiger herkommt. Ich glaube aber auch, dass falsche Entscheidungen viel Geld kosten können. Also das ist ein spannender Diskussionspunkt, wie viel Entscheidungsfreiheit, Schnelligkeit gibt oder verliert man, wo bindet man ein. Ich glaube, da müssen sich beide Seiten einspielen und die Geschäftsführung und die Gesellschaft müssen das auch als Mehrwert sehen, wo sie sagen, hey, hier sind wir uns unsicher oder hier wollen wir einfach nur einen Punkt haben. Und wenn man einen Beirat gut auswählt aus meiner Sicht, dann wird man auch schnell Entscheidungswege da etablieren können. Lieber Dennis, vielen Dank, dass du bei uns bist. Wir haben immer so zum Schluss so die Frage, was gibst du mit? Was ist so nach unserem Austausch jetzt hier so die Quintessenz zum Beirat? Das Schlusswort sozusagen, nicht zum Sonntag, aber das Schlusswort übergeben wir gern dir, wenn du noch einen letzten Gedanken zu Beirat in der Nachfolgesituation äußern möchtest.
Ja, sehr gerne. Also grundlegend ist das ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte, weil es einfach viele Chancen birgt. Ich werde das tatsächlich nach dem heutigen Tag auch nochmal etwas kritischer beleuchten, weil es einfach schon nochmal eine Überlegung wert ist, das vielleicht etwas intensiver zu betreiben, als wir es vielleicht ursprünglich auch gedacht haben. Ich denke, da wird sich alles Weitere auch in unserem Nachfolgeprozess auch dazu ergeben. Ich finde das ein sehr spannendes Thema und ich könnte mir umgekehrt auch sehr gut vorstellen, eine Beiratsrolle selbst aktiv mal einzunehmen, weil ich glaube, dass es eine Win-Win-Situation ist. Und ich stehe dem offen gegenüber, freue mich sehr, das Ganze in den Nachfolgeprozess mit einfließen lassen zu können und möchte auf dem Wege eigentlich nur Mut machen an alle Nachfolger, die diesen Schritt gehen oder vielleicht noch vor sich haben. Nachfolge ist verdammt cool und kann richtig Spaß machen und birgt unfassbare Chancen.
Vielen Dank, Dennis, und schön, dass du da warst in unserem Podcast.
Wieder ein spannendes Interview heute gehabt, Alex. Das war sehr erkenntnisreich und hat auch nochmal neue Punkte mit reingebracht. Ich denke, wir haben heute ganz viele Themen gehabt. Jetzt wäre es natürlich spannend, also ich meine, wir haben ja unsere Statistik der Woche immer in der Suche und hast du heute auch was Spannendes gefunden?
Mehr Tat als Rat. Die Statistik.
Ja, tatsächlich eine Befragung von der Unternehmensberatung BCG aus dem Jahr 2018. Da ging es zwar im Fokus um die Aufsichtsräte, aber man kann ja viele Parallelen zu den Beiräten auch ziehen. Und was die eben gesagt haben oder herausgefunden haben, ist, dass die Anforderungen in Zukunft, die zu verstärken sind an Aufsichts- und Beiratsgremien, vor allen Dingen eben diese Mitwirkung an der strategischen Richtung anbetreffen. Und das ist ja was, wo ich sage, das sind genau die Themen, wo wir vorhin gesagt haben, wenn wir strategisch was verändern oder in eine neue Richtung bringen wollen, dann brauchen wir die externen Impulse. Die Entscheidung am Ende, welche Strategie dann umgesetzt und ausgearbeitet wird, das sehe ich ja weiterhin voll auf der operativen Ebene. Da brauche ich nicht den Beirat dafür.
Ja, wobei wir jetzt bei, also das ist auch in unserer Diskussion ja immer wieder wichtig, wenn wir von operativer Ebene reden, reden wir natürlich auch über eine Ebene, die in einem Unternehmen eine strategische Verantwortung hat. Also das einfach nochmal.
Das muss man klar sagen, es geht hier um die Umsetzung, also die Verantwortung für die Umsetzung, wie es dann in der Organisation selbst gelöst ist, das ist ja nicht Gegenstand hier unserer Diskussion, aber einfach nochmal diesen Unterschied deutlich zu machen, ja, wir brauchen einen Beirat, der in der Lage ist, Ideen zu erkennen, diese dann auch umsetzen zu wollen, dafür begeistern zu wollen, aber das muss eben, und zu können, aber das muss eben diese strategische Ausrichtung sein, die wir brauchen mit einem ganz weiten Blick nach vorne unter Einkalkulation dessen, dass wir eben eine hohe Volatilität haben, viel mehr Krisen und auch existenziellere Krisen als in der Vergangenheit. Und dafür braucht es eben Leute, die einen ganz klaren externen Blick auch auf das Unternehmen und die Branche haben.
Wir sollen uns ja auch immer wieder bewusst sein, dass die Empfehlung zur Strategieausarbeitung immer lautet, geh raus aus deinem Unternehmen und mach's in Ruhe. Und insofern, glaube ich, haben wir ein gutes Schlusswort für heute.
Ja, ganz lieben Dank dafür. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit Ihnen.
Genau, und mit diesmal mache ich mit euch auf Wiederhören.
Internationale Konflikte, digitale Transformation, neue Arbeitswelt.
Die Herausforderungen der Zukunft mit mehr Tat als Rat begegnen. Unternehmensgremien neu gedacht mit Dr. Alexander Bode und Stefan Reiß.